Herr, du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist der Herr, du bist der König und du bist der, der sich für uns hingegeben hat, der alles gegeben hat für uns. Danke für diese Gnade, danke für deine Treue zu uns, Herr, dass du treu bist zu uns, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und lass das, was hier passiert, zu deiner Ehre sein, Herr. Du sollst groß gemacht werden. Du sollst derjenige sein, um den es geht. Zeig uns immer wieder, wer du bist, wie groß du bist. Wir preisen dich, Herr. Wir beten dich an. Wir loben dich und danken dir, dass du hier bist heute Morgen. Sprich du zu uns, Herr. Amen. Ja, es soll um Beziehungsschätze gehen. Diese Truhe, das, was Gott uns geschenkt hat, mit Beziehungen, in Beziehungen, das wollen wir uns angucken die nächsten Wochen. Und hier seht ihr nochmal die verschiedenen Themen. Also es wird um Ehe gehen, es wird um Familie gehen, es wird um nächste Woche zum Beispiel um Geschwisterbeziehungen auch gehen. Es wird ein Familiengottesdienst. Und so ist immer wieder ein Stück weit ein anderes Thema auch dran und eine andere Facette. Aber es wird immer darum gehen, das zu heben, diesen Schatz, den Gott uns gegeben hat, in Beziehungen. Also was hat Gott uns da eigentlich anvertraut für großartige Dinge, die aber eben, wie gesagt, manchmal wirklich verborgen sind und dann sehen die so aus wie so ein grauer Stein und nie wie so ein funkelnder Kristall und wir denken, ist das jetzt wirklich das, wie Gott sich das gedacht hat? Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber so wollen wir einfach reingucken in die verschiedenen Schätze und Beziehungsebenen und ich will auch die ermutigen, die vielleicht sagen, ja, ich bin ja nie verheiratet, ich habe ja keine eigene Familie, aber jeder kommt ja aus irgendeiner Familie, hat Eltern irgendwo und jeder hat auch Freundschaften oder irgendwo Beziehungen und auch darauf kann man natürlich manches übertragen und das zählt für Freundschaften im Endeffekt genauso. Gerade so wie heute das Thema Vertrauen und Wahrhaftigkeit statt Angst und Lüge in Familien und Ehen. Und um auf das Thema einzugehen, will ich einfach nochmal kurz so eine Grundlage legen. Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Ne? Das ist das, was wir glauben, dass Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in sich auch eine perfekte Gemeinschaft haben. Also Gott ist ein Gott, der in sich Gemeinschaft hat. Gott ist ein Gott, der uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Das war auch Ziel und Zweck der Schöpfung. Und Gott hat sich das auch so gedacht, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Und da lesen wir ganz am Anfang der Bibel, also schon im ersten Kapitel, im 1. Mose 1, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also da sind ja schon ganz viele Gedanken drin, ich kann das bloß anreißen. Aber Gott schafft uns in seinem Bild, also auch als Beziehungswesen, weil er, wie gesagt, auch in Beziehungswesen ist und in Beziehung steht. Er schafft uns als Mann und Frau. Und er sagte hier auch, seid fruchtbar und mehrt euch. Da kommt auch schon der Gedanke von Familie, von Ehe und allem, was damit zusammenhängt, mit rein. Und dann später, in einem Kapitel später, geht er nochmal ganz konkret auf die Ehe ein und sagt in 1. Mose 2, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Also das Wort, was hier steht, ist wirklich eine komplette Einheit. Also das ist was, was du eigentlich auch nicht mehr trennen kannst, was eine dauerhaft unauflösliche Beziehung sein sollte. So hat sich Gott zumindest gedacht. Und am Anfang war auch alles perfekt. Aber es ist ein Bruch reingekommen. Einmal in die Beziehung zwischen Gott und Mensch, einmal in die und auch in die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau, in die Familien, in die Freundschaften, in alle Beziehungen rein. Die Bibel nennt das den Sündenfall und das, was im Garten Eden da passiert ist. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf alle Familien, auf alle Beziehungen bis heute zu uns. Und Gott sei Dank, und das meine ich wirklich wörtlich, ist Jesus für uns gestorben und hat auch dort wieder einen Neuanfang ermöglicht, aber der Zerbruch und dass Beziehungen nicht mehr so sind, wie Gott sich es ursprünglich gedacht hat, das ist, denke ich, jedem schon irgendwo aufgefallen im Leben. Und manchmal kann das sehr schmerzhaft sein und sehr tragisch. Und wir wollen das ganze Thema anhand von Abraham und seiner Familie angucken. Und wir haben es am Anfang schon gesungen, was ist nur los mit deinen Kindern, Vater Abraham? Willst du nicht endlich mal was machen? Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja schlimm. Ja, so nach dem Motto. Und Abraham, Isaak und Jakob, die konnten davon wirklich ein Lied singen, von dieser Familientragödie, von dem, was dort schiefgelaufen ist. Aber ich will nicht sofort dort reingehen, sondern erst mal gucken, vielleicht für die, die noch nicht so viel gehört haben von Abraham, Isaak und Jakob, was sind denn das eigentlich für Menschen, von wem redet ihr denn überhaupt? Aber Gott beruft am Anfang eine Familie oder eine Person und das ist der Abraham und er ruft ihn aus Ur in Chaldea. Ihr seht das hier am Beginn der roten Linie, also ganz unten rechts, Ur. Das könnte man wahrscheinlich so im heutigen Irak irgendwo ansiedeln. Na, ihr seht hier Euphrat und Tigris, diese zwei großen Flüsse. Und dort ruft Gott ihn raus und sagt, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Also er sagt ihm nicht, das und das ist dein Ziel, sondern er sagt einfach, vertrau mir, geh. Verlass deine Familie, verlass dein Besitz, deine bekannte Heimat und geh raus aus Ur und Chaldea und zieh los. Und Gott gibt ihm noch ein Versprechen mit und sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und durch dich sollen alle Menschen auf Erden gesegnet werden. Damit zieht Abraham los und da gibt es nur ein Problem. Abraham hat keine Nachkommen. Sarah und Abraham sind kinderlos. Und Abraham und Sarah fragen sich, wie kann denn das jetzt gehen? Also weil Gott, hast du dich jetzt vertan hier? Wir folgen dir, wir vertrauen dir und wir haben keine Kinder. Du sagst aber, wir sollen gehen und du willst uns zu einem großen Volk machen und du willst uns segnen und zum Segen machen für alle. Und tatsächlich Abraham und Sarah, die vertrauen, gehen. Und irgendwann kommt der versprochene Sohn, der Isaak, das Kind der Verheißung. Und Abraham, da steht also so für diesen Glauben, für das Vertrauen. Er geht, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne zu wissen, wie das mit dieser Verheißung ausgehen kann und soll. Er verlässt sein bekanntes Umfeld und geht. Und der Isaak, da wächst heran und Isaak versteht, dass derselbe Gott, der schon seinen Vater Abraham gerufen hat, auch ihn ruft. Und dass die Verheißung genauso auch für ihn gilt. Und er heiratet Rebekka, seine Frau. Und auch hier wieder dasselbe Problem. Es kommen keine Kinder. Das, was eigentlich das Normalste der Welt sein sollte, passiert nicht. Aber schließlich werden Zwillinge geboren, Esau und Jakob. Diese Zwillinge haben dann eine ganz eigene Geschichte. Und der Jakob, der ist ein bisschen ein anderer Typ. Der ist schlau, ehrgeizig, manchmal aber auch trickreich, könnte auch sagen hinterhältig. Er erschleicht sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder Esau und auch den Segen seines Vaters. Und sein Bruder wird daraufhin so wütend auf ihn, will ihn umbringen. Deswegen muss Jakob fliehen, er muss die Familie verlassen, er muss auch wieder raus aus dem eigentlich verheißenen Land und er geht zurück hoch nach Haran, das seht ihr ganz oben, das ist in der heutigen Türkei. Er muss gehen und geht zu seinem Onkel Laban, weil der lebt dort. Und auf der Flucht dorthin vor seinem Bruder begegnet er Gott in der Vision, in einem Traum in der Nacht mit der Himmelsleiter. Wer vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen unten mit in St. Pauli war, zum gemeinsamen Gottesdienst, der hat die Geschichte gehört. Dort ging es in der Predigt darum. Also Gott erscheint ihm Jakob und bestätigt diese Verheißungen, die er schon Abraham, seinem Großvater, gegeben hat. Das Land, auf dem du liegst, wird dir gehören. Du wirst zahlreiches Volk, wird aus dir hervorgehen. Und die ganze Welt soll durch dich gesegnet sein. Und ich bin mit dir und werde dich tragen und dich segnen. Und tatsächlich, Jakob geht hoch nach Haran, er heiratet dort Lea und Rahel und aus ihm kommen 12 Söhne. Oder aus dieser Beziehung, aus dieser Ehe und noch zwei weiteren Ehen kommen 12 Söhne und eine Tochter, soweit das in der Bibel bekannt ist. Und Jakob kehrt dann wieder zurück, begegnet seinem Bruder Esau wieder, sie versöhnen sich. Und auf diesem Weg wieder zurück, nach vielen Jahren, begegnet ihm Gott wieder. Er kämpft mit Gott und aus diesem Kampf bekommt er einen neuen Namen. Das ist so ein bisschen eine seltsame Geschichte. Also er kämpft tatsächlich mit Gott und Gott gibt ihm den Namen Israel. Er hieß ja vorneweg Jakob, jetzt heißt er Israel, was so viel heißen kann wie Gottes Streiter oder der mit Gott streitet oder auch Gott streitet für ihn. Wenn man das mal in einem Stammbaum die Familie darstellen möchte, dann würde das ungefähr so aussehen. Ihr seht das, die roten Felder sind Frauen und die blauen Felder die Männer. Und im Endeffekt, ja, müsste man von oben runtergehen, der Terach, das ist der Vater von Abraham. Abraham zeugt den Isaak zusammen mit Sarah und auch den Ismael, aber die Linie des Segens liegt auf Isaak und er verbindet sich mit Rebekka, zeugt wiederum Jakob und Esau. Und Esau hat dann diese 12 genannten Söhne und die eine Tochter Dina. Und so entsteht tatsächlich langsam aber sicher aus einer Person oder einer Familie eine Großfamilie und irgendwo wird diese Geschichte des Segens und der Verheißung vielleicht ein Stück weit greifbarer. Genau, also so viel ganz kurz dieser Geschichte, Abraham, Isaak und Jakob, zu diesen Familien. Und heute ist ja das Thema Vertrauen und Wahrhaftigkeit statt Angst, Lüge in Familien und Ehen. Und wie schon in dem Lied angeklungen am Anfang, der Abraham in seiner Familie, die konnten davon immer mehr wahrscheinlich ein Lied singen von diesen Zuständen. Und ich habe so ein paar Gedanken, die habe ich vor allen Dingen aus einem Beitrag von James Koch, das heißt die Genesis-Familie. Und der beschreibt das mal so ein bisschen, sag ich mal, krass. Ja, es ist der Fokus sehr auf dieses Thema eben Lüge, Unwahrheit. Aber ich will das mal ganz kurz skizzieren, was dort in der Familie passiert ist. Das fängt an eigentlich mit Abraham, der, sag ich mal, aus einer Not heraus, aus Angst, vor den Philistern und den Ägyptern gesagt hat, zweimal macht er dieselbe Lüge, er sagt, meine Frau Sarah, die ist eigentlich gar nicht meine Frau, die ist meine Schwester, was auch tatsächlich halb stimmt, weil sie ist seine Halbschwester, aber er hat im Prinzip in dem Sinne gelogen, dass er gesagt hat, das ist nicht meine Frau. Also er hat das von sich gewiesen aus Angst, dass er sie sozusagen irgendwann verteidigen musste, weil er sagt, sie war sehr schön oder er das festgestellt und andere haben das natürlich auch festgestellt, dass sie sehr schön war. Und von daher musste er entweder wählen, er wählte eben diese Notlüge und nicht den Kampf und die Verantwortung. Und das lernte natürlich auch sein Sohn Isaak. Er lernte von seinem Vater und er wiederholt im Prinzip dieselbe Lüge. Er gibt seine Frau auch einmal als seine Schwester aus und sagt, das ist nicht meine Frau. Nein, das ist nicht meine Frau. Es kommt aber immer wieder raus, dass das im Prinzip eine Lüge ist. Und Gott sei Dank werden die Frauen bewahrt. Aber im Endeffekt lügen sie aus Angst vor einem Kampf, vielleicht vor den Konsequenzen. Und so kommt dieses Thema der Lüge immer mehr in die Familie rein. Und der Isaak, als dann sein Sohn Jakob und Esau, als die beiden Söhne geboren waren, der versucht dann eigentlich heimlich den Esau zu segnen, Das bekommt aber Rebekka und Jakob mit, oder Rebekka vielmehr, und dann hacken sie einen Plan aus und der Segen letztendlich kommt dann auf den Jakob. Sie betrügen sozusagen mit einer List ihren Vater und das Erstgeburtsrecht geht auf Jakob. Und bloß mal beispielhaft will ich da eine Bibelstelle mal kurz vorlesen. Als er dann zu seinem Vater kommt, der Jakob, sagt er, so ging er zu seinem Vater hinein und sagte, Vater, ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, erwiderte Jakob. Ich habe gemacht, was du mir aufgetragen hast. Setz dich doch auf und iss von meinem Wild und segne mich nachher. Er lügt ihn an. Und das wiederholt er sogar nochmal, wo ihn Isaak fragt, weil ihm so Zweifel kamen, ist das wirklich Jakob? Er wiederholt diese Lüge und lügt ihn im Prinzip am Sterbebett nochmal an. Und das Schicksal oder die Geschichte geht so weiter, dass der Jakob im Prinzip auch selber dann später der Belogene und Betrogene wird. Er arbeitet, wie gesagt, für seinen Onkel Laban und dort arbeitet er 7 Jahre für eine Frau, für die Rahel, und bekommt am Ende eine andere von ihm und muss dann nochmal 7 Jahre für die eigentliche Frau arbeiten, die er eigentlich wollte. Kann man sich das vorstellen? Er wird betrogen mit der falschen Frau. Das ist schon ein starkes Stück. Aber genauso wie er betrogen hat, wird er wieder betrogen. Und das geht weiter, auch auf seine Kinder. Jakob bekommt, wie gesagt, 12 Söhne. Und die 11 Söhne verkaufen einen Bruder, den Josef, in die Sklaverei nach Ägypten. Und belügen ihren Vater, Isaak, im Prinzip 22 Jahre lang, dass er nicht gestorben wäre oder dass er gestorben wäre und nicht verkauft worden ist. Also sie sagen ihrem Vater, er ist von einem wilden Tier zerrissen worden, zeigen ihm sein Gewand, das sie in Blut getaucht haben und leben mit dieser Lüge 22 Jahre. Und immer wieder, wenn das Thema auf Josef kommt, wiederholt sich ja die Lüge. Es muss also ein ganzes Lügengebilde, Lügenkonstrukt gewachsen sein in der Familie, durch diesen Betrug, durch diese Tat. Und damit noch nie genug, es steht noch eine krasse Geschichte dort im Genesis, in der ersten Mose, im ersten Mose, dass die Brüder sogar so weit gehen und eine ganze Stadt belügen und durch List und Betrug eine ganze Stadt umbringen, bloß weil ihrer Familie etwas angetan wurde, was sie rächen wollten. Also Lüge und Betrug werden schon fast zum System in der Familie. Das, was mit Abraham so klein, mit einer scheinbaren Notlüge angefangen hat, wächst sich in der dritten Generation eigentlich zu einem bestimmten Thema aus. Zu einem Thema, was die ganze Familie zerstört, was manche in Unglück und Depressionen stößt, gerade wie den Isaak, der so zerstört war dadurch, dass sein Sohn Josef nicht mehr lebte. Und so sehen wir, wie diese Sünde nach und nach ihre Auswirkungen auch entfaltet. Und das ist eben das Tragische, das Zerstörerische, dass wenn diese Sünde nie bekannt wird oder thematisiert wird, anerkannt wird, bekannt wird, dann zerstört sie im Prinzip Vertrauen, Beziehungen, und auch ein selber letztendlich. Und so ist das mit der Sünde und mit der Schuld in der Familie. Es ist also ein Thema, was sich durchzieht, was immer wieder präsent ist. Und zum Glück oder aus Gottes Gnade ist er nicht darauf angewiesen, dass dort alles perfekt läuft. Er schreibt trotzdem seine Geschichte mit dieser Familie. Ist ja, steht ja alles in der Bibel so authentisch drin. Und das finde ich immer wieder so stark auch an der Bibel. Das ist nichts beschönigt, nichts irgendwie retuschiert, weggeschnitten, weil der Teil, der passt irgendwie nie, der geht nie, sondern es ist so beschrieben, wie es war. Und Gott schreibt auf den krummen Linien dieser Geschichte oder dieser Familie gerade und kommt mit ihnen trotzdem zum Ziel. Aber die Auswirkungen der Sünde, die sind deswegen nie weg. Die Konsequenzen von Sünde müssen wir immer tragen. Gott vergibt uns die Schuld und am Kreuz hat Jesus das bewiesen, dass er uns diese Schuld vergeben will und das Angebot für jeden steht. Gott ist ein Gott, der gnädig ist, der vergibt und der trotzdem seine Geschichte weiter verfolgt. In all unseren Verwirrungen, Verirrungen und Abwägen. Aber die Auswirkungen der Sünde sind da. Und die waren zu sehen in der Familie von Abraham, Isaac und Jakob. Die Trennung der Brüder, die Verzweiflung des Vaters, die Angst vielleicht der Frauen, als sie verraten wurden, der Vertrauensbruch in der Ehe, weil sie sich ausgeliefert gefühlt haben. Alles das mussten sie trotzdem irgendwo tragen und bearbeiten. Und wie ist das bei uns in unserem Leben? Wie sieht es aus mit der Wahrheit bei mir, bei dir? Welches Verhältnis haben wir zur Wahrheit? Wo in deiner Familie, vielleicht auch in deiner größeren Familie, siehst du, dass Lüge oder Halbwahrheit tatsächlich wirklich zerstörerische Wirkungen hatte? Und ich kann das, wenn ich in meine Familie so gucke, in meine größere Familie, immer wieder sehen, dass Lüge und Halbwahrheiten zerstörerisch wirken. Und Vertrauen zerbricht, Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen können unter dieser Sünde. Und es ist oft einfach zu sagen, ja, der hat das falsch gemacht. Der hat die Unwahrheit erzählt. Oder das bin nie ich. So wie die Leute in der Familie, wie die das auch teilweise von sich gewälzt haben, diese Verantwortung, und gesagt haben, der andere ist schuld. Mein Bruder hat das falsch gemacht, der hat mich betrogen. Alles das führt am Ende nicht zur Lösung. Und letztendlich kann sich da jeder bloß selber prüfen, lebe ich da in der Wahrheit? Bin ich daran interessiert, dass meine Beziehungen, in denen ich lebe, funktionieren? Dass dort Wahrheit herrscht? Die Bibel sagt mal in Kolosser 3, Vers 9 und 10, hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen und seine Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, sagt Herr Paulus im Kolosserbrief. Und das ist ein Thema, das zieht sich sowohl durchs Alte Testament als auch durchs Neue. Und immer wieder werden wir aufgefordert, in der Wahrheit zu leben. Aber vielleicht sagst du jetzt, naja, Lüge, das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ich lüge ja nicht. Das kann ja nicht sein. Aber es geht ja darum, um Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Es ist für mich nochmal so ein bisschen eine andere Facette, das Wort Wahrhaftigkeit, als nur Wahrheit. Wahrhaftigkeit heißt für mich, bin ich ehrlich oder verheimliche ich auch nichts, was vielleicht für den anderen wirklich wichtig wäre zu wissen, was für meinen Ehepartner wichtig wäre zu wissen. Bin ich dort ehrlich oder versuche ich Dinge zu verstecken, zu verheimlichen und hinterm Rücken der anderen irgendwas zu machen? Bin ich authentisch in dem, was ich lebe, was ich sage? Stehe ich zu meinen Gefühlen, meinen Grenzen, meinen Fehlern? Das sind alles Dinge, die da für mich ein Stück weit mit reinspielen. Also nicht bloß die aktive Lüge, sondern auch die Wahrhaftigkeit. Bin ich der, der ich bin? Bin ich wahrhaftig in dem, was ich tue, was ich mache, was ich sage? Und mir ist dort im Vorbereiten wieder eine Geschichte aus Melusi, sozusagen, wo wir jetzt gelebt haben in Südafrika, in Sinn gekommen. Und wo das so krass deutlich wurde, was Lüge in einem Leben auch anrichten kann und wie zerstörerisch das für einen selber sozusagen auch ist. Da war ein Mann, der hat lange mit dort gelebt, hat auch Verantwortung übernommen, hat viele tragische Geschichten erzählt von allem, was ihm sozusagen passiert ist, von der Trennung, von dem Zerbruch, von allem. Und alle haben versucht, ihn zu trösten und zu ermutigen und so weiter. Und letztendlich, nach langer Zeit, ist herausgekommen, dass alles im Prinzip eine erfundene Geschichte war. Da kam irgendjemand und hat dann gesagt, der und der, das stimmt doch alles überhaupt hinten und vorne nicht. Das ist ja eine absolute Lüge gewesen. Sein ganzes Leben war sozusagen ein Lügenkonstrukt. Und das Tragische ist, der hat es geglaubt. Kann man ihm noch nicht mal unterstellen wahrscheinlich, dass er bewusst gelogen hat, aber diese Lüge, die irgendwo mal angefangen hat in seinem Leben, ist im Prinzip zu einem Riesenthema geworden, wo er in einer Traumwelt, muss man sagen, in einer Illusion gelebt hat, die nie so gewesen war. Und am Ende hat es ihn am meisten selber irgendwo zerstört und auch einsam gemacht, weil natürlich, als das rauskam, war ja alles Vertrauen weg. Man konnte ja nicht mehr unterscheiden, was überhaupt noch wahr war in seiner Geschichte. Das Einzige, was vielleicht gestimmt hat, war der Name. Aber was hat denn noch gestimmt? Und das ist mir so krass deutlich geworden, irgendwie, wie zerstörerisch Lüge sein kann. Und das Tragische ist, man selber merkt es teilweise, manchmal irgendwie nicht. Weil die Lüge eben auch Auswirkungen hat auf uns selber. Sie macht uns blind für die Wahrheit und zerstört im Endeffekt Beziehungen. Zerstört Vertrauen. Und das kann eigentlich nur entstehen, auch durch eine Wahrhaftigkeit, durch eine gewisse Offenheit. Das heißt nicht, dass ich jedem alles und immer erzählen muss, aber gerade in Intimbeziehungen, in der Ehe, in der Familie, ist da der Raum bei uns da, dass wir ehrlich sein können, dass wir auch unseren Zerbruch, auch die Schwierigkeiten, die Sünde vielleicht, die Fehler, die Grenzen ansprechen können. Im 1. Korinther 13, dem hohen Lied der Liebe, heißt im Vers 6 und 7, die Liebe, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Also diese Liebe, dieses Vertrauen kann nur wachsen, wenn die Wahrheit siegt. Oder dort, wo die Wahrheit da ist, da siegt auch die Liebe. Dort, wo die Wahrheit da ist und gesprochen wird und gelebt wird, dort kann man eben auch alles glauben und hoffen. Weil man erstmal diesen Vertrauensbonus dem Gegenüber gibt und sagt, ja, ich vertraue dir, ich glaube dir. Ich weiß, dass du mir die Wahrheit erzählst. Und ich denke, das ist auch dieser Schatz, den wir immer wieder pflegen dürfen, immer wieder sehen dürfen. Was ist das für ein Schatz, wenn man eine Beziehung hat, wenn man Beziehungen hat, die wirklich auf Vertrauen basieren. Ich denke, viele Menschen haben das tatsächlich nicht. Selbst in der Ehe ist das nicht unbedingt normal oder selbstverständlich. Selbst in der Familie ist manchmal genau das Gegenteil der Fall, wie in der Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob. Das war eine Familie, wo man eigentlich denkt, die müssten es doch verstanden haben, die leben doch mit Gott, ist doch alles super. Aber Lüge und Zerbruch waren präsent. Und wie viel mehr können wir dankbar sein für Beziehungen, die auf diesem Vertrauen basieren, für Beziehungen, die funktionieren? Das ist das eine, die Dankbarkeit. Und das zweite, eine zweite Aufgabe, die ich uns allen irgendwie mitgeben will für die Woche, für heute, zum Nachdenken: Wo kann ich dazu beitragen, dass Vertrauen wächst? Ist es vielleicht wirklich konkret eine Sünde oder eine Lüge, die ich lebe, die ich bekennen muss, die einfach ausgeräumt werden muss, die klargestellt werden muss, dass sie nie noch weiter wächst und Kreise zieht? Ist es vielleicht, dass ich einfach jemandem, meinem Ehepartner zum Beispiel, Anteil gebe an dem, was in mir drinnen los ist, was mich bewegt, wo ich vielleicht gerade stehe, dass man einfach redet miteinander, dass man authentisch ist, dass man wahrhaftig ist und nie irgendeine Rolle spielt oder eine Maske trägt? Wo kann ich in einer Beziehung, in einer Freundschaft vielleicht jemandem anderen Anteil geben an dem, wie es mir wirklich geht? Wo kann man ehrlich erzählen? Wo ist da Vertrauen da? Und wo kann Vertrauen wachsen? Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen, heute erstens dankbar zu sein für das, was da ist, für dieses Vertrauen, für die Wahrhaftigkeit, die da sind, aber auch daran zu arbeiten und zu überlegen, was kann ich jetzt, heute, diese Woche dazu beitragen, dass Vertrauen und Liebe und Wahrheit in meinen Beziehungen, in meiner Familie wächst und gedeihen.